Ja, wie ihr seht, haben wir zu diesem Gottesdienst heute Morgen mal etwas breiter eingeladen. Und es gab erschreckend wenig Absagen. Da lädt man ein, dann kommen sie alle. Was das kostet, das glaubt ihr gar nicht. Aber schön, dass ihr da seid, schön, dass wir uns hier heute Morgen treffen können. Ich denke, so ein Heaven am Morgen macht einen Unterschied. Der Tag startet anders, wir starten anders und eigentlich macht ein Gottesdienst immer Sinn. Jetzt weiß ich aber nicht, mit welchen Erwartungen ihr heute Morgen hergekommen seid. Keine Ahnung. Vielleicht einfach nur Freunde treffen. Ich denke, dazu ist Gelegenheit. Oder mal endlich wieder richtig laut singen können, ohne dass es peinlich wird. Wo kann man das sonst schon? Und nachher noch ein bisschen Geburtstag feiern. Mal sehen. Bevor wir das jetzt machen, geht es aber heute Morgen um etwas ganz anderes. Es geht ums Geld. Um ganz schnöden, profanen Kapitalismus, wie er im Buche steht. Und das Buch heißt dieses Mal oder ist dieses Mal die Bibel. Zur Zeit Jesu war das Geld noch nicht auf Papier gedruckt. Es waren einfach nur Münzen, Silbermünzen oder Goldmünzen. Und Jesus nimmt dieses Geld jetzt in ein Gleichnis hinein. Und dieses Gleichnis, finde ich, hat es in sich. Kapitalismus in Reinkultur, könnte man sagen. Ich lese das einmal vor. Steht im Matthäus-Evangelium Kapitel 25. Friedrich, vielleicht kannst du den Text uns noch mal spendieren.
Genau.
Die Leute fragten Jesus, wie es denn mit Gottes neuem Reich ist, mit seinem Willen ist. Und Jesus sagt darauf ein Gleichnis. Denn es ist wie mit einem Menschen, der außer Landes ging. Er rief seine Knechte und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er 5 Zentner Silber, dem anderen 2, dem dritten einen. Je nachdem seiner Tüchtigkeit. Und dann ging er außer Landes. Sogleich ging der hin, der 5 Zentner empfangen hatte und handelte mit ihnen und gewann weitere 5 dazu. Ebenso gewann der 2 empfangen hatte, 2 weitere dazu. Der aber 1 Zentner empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn dort. Nach langer Zeit kam der Herr dieser Knechte wieder und forderte Rechenschaft von ihm. Da trat er zu, der 5 Zentner empfangen hatte und legte ihm weitere 5 dazu und sprach, Herr, du hast mir 5 Zentner anvertraut, siehe, ich habe 5 Zentner dazu gewonnen. Und dein Herr sprach zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigen treu gewesen, ich will dich über viel setzen, geh hinein zu deines Herrn Freude. Da trat auch er zu, der 2 Zentner empfangen hatte und sprach, Herr, du hast mir 2 Zentner anvertraut, siehe, ich habe 2 dazu gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm, recht, so du guter und treuer Knecht, du bist über wenigen treu gewesen, ich will dich über viel setzen, geh hinein zu deines Herrn Freude. Da trat auch der Herr zu, der 1 Zentner empfangen hatte und sprach, Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist, du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg deinen Zentner in der Erde, siehe, hast du das Deine. Sein Herr beantwortete und sprach zu ihm, du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe, dann hättest du mein Geld zu den Wechslern bringen sollen und wenn ich gekommen wäre, hätte ich das meine wiederbekommen mit Zinsen. Darum nehmt ihm den Zentner ab und gebt ihn den, der 10 Zentner hat, denn wer da hat, dem wird gegeben werden und er wird die Fülle haben, wer aber nicht hat, wird auch das, was er hat, dem wird auch das, was er hat, genommen werden. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis, da wird sein Heulen und Zähneklappen. Danke, Friedrich. Also ich kenne diesen Text...
Den Tag der harten Texte, ja.
Keine Ahnung. Also ich kenne diesen Text schon ein bisschen länger. Weil er in der Kirche öfter mal als Evangeliumstext drankommt oder als Predigtstext drankommt. Und es stimmt, es ist eigentlich ein Gerichtstext. Es werden 3 Urteile gesprochen. 2 gute und ein etwas weniger gutes. Aber schon als Kind hat mich an diesem Text etwas anderes fasziniert. Denn es hat mich fasziniert, als ich ihn schon als Kind hörte, immer die Frage, wie machen die das bloß? Verdoppeln dieses Silber? Zumindest 2 von ihnen, einfach so. Als wäre das überhaupt kein Ding. Ich meine, sie hatten relativ viel Zeit dafür, so steht es hier, aber eine Verdopplung des Vermögens, das ist schon ziemlich erfolgreiches Handeln, finde ich. Natürlich gibt es dafür auch einen Taschenspielertrick. Ich weiß noch, wie mein Opa mir als Kind einmal einen 1 Billion Markschein gezeigt hat, der ihm gehörte. Wir gucken den mal eben an. 1 Billion Mark zahlt die Reichshauptkasse in Berlin, so weiter und so fort. Das war ein Schein, der war gültig im Jahr 1924. Und weil natürlich viele Menschen gar nicht wussten, was ist eigentlich 1 Billion, steht es drauf. Es sind nämlich nur 1000 Milliarden. Und ich dachte, Mensch, wenn ich das vorher gewusst hätte, ich wäre viel offensiver auf meinen Opa zugegangen, hätte ich ihm um was gebeten. Aber dann sagte er mir, weißt du was, Wolfgang? Mit diesem Schein konnten wir damals nicht einmal ein Brot kaufen, denn Brot war noch teurer. Und wenn man dann noch weiß, dass der Trick mit der Inflation, um den es ja hier geht, nur bei Papiergeld funktioniert, aber nicht bei Silber und Gold, dann wird klar, dass es in diesem Gleichnis Jesu doch um etwas anderes geht, um etwas Echteres, um etwas Wirkliches, um etwas Realeres als nur um Papiergeld. Also nochmal die Frage, wie haben die das damals gemacht? So ein gutes Ergebnis von den beiden braucht doch auch immer einen guten Weg, ein gutes Konzept. Und wie sieht das hier eigentlich aus? Naja, mit den Wie-Fragen ist das in der Bibel immer so eine Sache. Da gibt es diese berühmte biblische Unschärfe. Schon die Frage nach der Entstehung der Welt beantwortet die Bibel extra unscharf, indem sie uns 2 Schöpfungsberichte liefert, die einfach nicht übereinander passen wollen, wenn man die Wie-Frage stellt. Wie war das damals eigentlich? Keine Ahnung. Vielleicht sind Wie-Fragen vor allen Dingen Fragen der Wissenschaft, um Medikamente zu entwickeln oder um technischen Fortschritt zu ermöglichen. Und wahrscheinlich bin ich sogar Ingenieur geworden, weil ich wissen will, wie die Dinge sind, wie sie funktionieren. Und ich bin Christ, weil ich wissen will, warum sie sind. So unscharf die Bibel oft die Wie-Fragen beantwortet, so scharf und deutlich ist sie, wenn es um die Warum-Fragen geht. Meine Frau Evi und ich haben im letzten Semester eine Ringvorlesung, oder ich muss anders anfangen, Evi hat im letzten Semester eine Ringvorlesung an der Uni Bremen besucht, einige wissen das. Und ich bin da ab und zu mal mitgefahren, weil ich Zeit hatte. Und so saßen wir dann zu zweit in diesem Hörsaal. Das war auch eine gute Erfahrung. Es war eine Ringvorlesung über Philosophie. Das heißt, dort stellten quasi verschiedene Professoren verschiedene Philosophen vor. Ich habe mir zum Beispiel einen Gottlieb Fichte gemerkt, einen Philosophen. Das war einer, der unser Rechtssystem philosophisch begründet hat. Das fand ich sehr interessant. Aber noch interessanter fand ich zu sehen, wie so ein durchdachter Philosophieprofessor es wohl macht, seinen Laptop in der Art mit dem Beamer zu verbinden, dass auf der Leinwand am Ende ein scharfes Bild entsteht. Das haben nicht alle geschafft. Und wir hatten 2 dabei, die schabberten dann immer ihren Overhead-Projektor hinter sich her, stöpften den ein, falten die Folien drauf und dann war das auch gut. Was ich eigentlich damit sagen will, die Philosophen waren wirklich gut darin, die Welt zu beschreiben, so wie sie nun einmal ist. Da konnten sie ganze Bücher füllen und ich war wirklich beeindruckt davon, wie kompliziert und hochgestochen man denken und schreiben kann. Aber sobald sie auf die Warum-Frage kamen, also sobald sie fragten, warum sind wir eigentlich hier und warum halten wir uns an so etwas wie eine Ethik, sobald sie also auf diese Grundfragen kamen, ging ihnen die Luft aus. Wir können uns nicht mit uns selbst begründen, sagten sie. Das ist ein Zirkelbezug. Und der ist nicht bloß mathematisch, der ist auch philosophisch verboten. Ja, und was passiert dann? Am Ende kommen sie fast alle immer wieder auf Gott. Teilweise wurde in diesen Vorlesungen so offen über Gott geredet, dass Evi und ich schon dachten, wir werden uns in der Fakultät geirrt. Nicht, dass sie an ihn glaubten, aber Gott wurde plötzlich Teil ihrer Theorie, weil es anders nicht ging. Da fehlte sonst was. Denn Warum-Fragen sind religiöse Fragen und wir Christen haben eine Antwort darauf. Du bist da, weil Gott dich wollte. Und du bist deswegen viel komplexer, viel tiefsinniger und viel schöner, als es eigentlich für diese Welt nötig wäre, weil Gott dich als sein Ebenbild sieht. Und wenn du Gott kennenlernen willst, dann lass dich von diesem Jesus Christus finden, der ihn dir zeigen kann und nach dem wir Christen benannt sind. Die Bibel gibt also echte Antworten auf echte Warum-Fragen. Und mit diesem Fund dürfen wir durchaus wuchern. Denn je dünner die Antworten um uns herum werden, desto mehr bekommt dieser erste Sack Silber in unserer Hand. Und diesen Sack Silber haben tatsächlich nur wir. Aber hilft uns das jetzt auch für die Beantwortung der Wie-Frage. Wie sollen wir als Christen, wie sollen wir als Gemeinde eigentlich handeln? Kommt mal hier rein, das ist gut. Machst du mal auf, Holger? Oder klappt das so? Das ist Thomas wahrscheinlich, ne?
Holger, lass die Tür mal auf.
Ach, das ist schön. Also die Frage, die ich hatte, war, wie sollen wir als Christen, wie sollen wir als Gemeinde denn nun Handel treiben mit dem, was uns anvertraut ist? Es ist sicherlich gut zu wissen, was in unseren Silbersäcken drin ist, was wir zur Verfügung haben, aber eine echte Handlungsanweisung ist das noch nicht, oder? Jetzt komme ich darauf, was du schon gesagt hast, Anja, und das steht auch als Überschrift darüber. Martin Luther hat den Text mit den Silbersäcken nämlich so überschrieben, von den anvertrauten Talenten. Das dürfen wir wörtlich nehmen, denke ich. Wir haben also nicht nur Antworten auf die Sinnfrage bekommen, sondern in einigen dieser Zentnersäcke könnten noch unsere Talente drin sein. Das, was wir können. Das, was uns in die Wiege gelegt wurde, das, was wirklich nur wir zur Verfügung haben. Und wisst ihr, für dieses Handeln mit unseren Talenten, da gibt die Bibel tatsächlich auch eine Antwort auf die Wie-Frage. Das hat mich überrascht. Wie sollen wir es denn machen? Wie kann aus diesem Zentner mehr werden, vielleicht sogar viel mehr werden, als es vorher war? Diejenigen von uns, die bei den Gemeindeabenden im September dabei waren mit Burkhard Krause, die erinnern sich vielleicht noch daran, eine Begebenheit, die er auch schon kurz angerissen hatte, die im Neuen Testament berichtet wird. Es geht dort eigentlich nur um ein gemeinsames Abendessen, aber weil dieses Abendessen eine Antwort auf die Wie-Frage enthält, will ich es einmal kurz skizzieren. Also, Jesus predigt irgendwo in Galiläa und weil er ziemlich gut predigt, kommen die Leute in Scharen. Am Ende des Tages sind ca. 5000 Menschen da. Und dann stellt sich eine ganz naheliegende Frage, wie machen wir es, dass diese Leute nicht hungrig nach Hause und hungrig ins Bett gehen müssen? Diese Frage stellen die Jünger an Jesus. Und er sagt zu ihnen, gebt ihr ihnen bitte zu essen. 5000 Leute. Die Jünger fragen, wie sollen wir das denn machen? Denn sie hatten damals nur 5 Brote und 2 Fische. Es gab wirklich auf dem ganzen Platz nichts mehr. Und das reichte nicht. Also jetzt war mehr gefordert als nur eine Verdopplung. Jetzt kann man natürlich denken, okay, na klar, jetzt gibt es irgendein Wunder von Jesus und am Ende wird alles viel mehr und alle sind satt. Aber das steht da gar nicht so, das steht da anders. Und diese Verse möchte ich auch einmal lesen mit uns, weil sie für unsere Wie-Frage, denke ich, ziemlich wichtig sind. Wie sollen wir eigentlich Handeln treiben? Friedrich, du kannst den Text auch noch einmal anwerfen. Die Jünger wollten also die Menschen nach Hause schicken. Jesus sagt zu ihnen, es ist nicht nötig, dass die Leute fortgehen, gebt ihr ihnen zu essen. Sie sprachen zu ihm, wir haben hier aber nichts als 5 Brote und 2 Fische. Und Jesus sagte, bringt sie mir her. Und er ließ das Volk sich lagern auf dem Gras und nahm die 5 Brote und 2 Fische, sah auf zum Himmel, dankte, brach's und gab diese Brote den Jüngern wieder. Die Jünger gaben sie dem Volk. Und sie aßen alle und wurden satt und sammelten auf, was an Brocken übrig blieb, 12 Körbe voll. Was ist da passiert? Es bleiben die gleichen Brote, es bleiben die gleichen Fische, die Jünger geben sie Jesus und er gibt sie ihnen wieder zurück. Da steht nichts davon, dass es plötzlich mehr wird. Trotzdem werden alle satt. Und wisst ihr, genau so bauen wir eigentlich doch auch Gemeinde. Wir legen das bisschen, das wir haben, das wir vielleicht können, also unsere Talente, Jesus hin. Und vielleicht sind das manchmal wirklich nicht mehr als nur 5 trockene Brote und 2 grätige Fische. Dann fragt man sich, was kann denn daraus schon werden? Ich kann nicht singen, ich kann nicht dekorieren, ich bin christlich so unbegabt. Und was soll ich schon einbringen? Wie soll ich einen Mehrwert schaffen? Und das stimmt, dass wir in unseren Silbersäcken tatsächlich manchmal nicht viel finden. Jesus sagt hier, sie werden zugeteilt nach jemanden Tüchtigkeit. Es ist vielleicht nicht viel, aber es ist genug, um es Jesus hinzulegen. Und dann gibt er uns genau das wieder zurück und sagt, handelt damit, bis ich wiederkomme, gebt ihr den Leuten zu essen. Ich lese daraus, Jesus möchte mit dem, was wir auf dem Herzen haben, was wir an Möglichkeiten bei uns finden, etwas machen. Und er lädt uns ein, ihm genau das hinzulegen, immer wieder, weil er seinen Mehrwert, weil er seinen Segen dazugeben will. Das heißt, wir müssen gar nicht immer auf die perfekte Gelegenheit warten, auf die richtigen Mitarbeiter, sondern wir dürfen mit dem handeln, was da ist. Weil Jesus seinen Mehrwert dazugeben will, weil er unser Tun segnen kann. Wir machen das hier in diesem Gottesdienst ganz konkret, dass wir sagen, okay, wir treffen uns zum Warm-up-Gebet immer eine halbe Stunde vorher. Die Lust haben, kommen da oben hin und wir legen diesen Gottesdienst einfach mal Jesus hin und sagen, mach du was draus. Das ist zumindest eine Antwort auf die Wie-Frage, mit der ich leben kann. Jetzt gibt es noch eine letzte Frage zu klären. Was ist eigentlich mit diesem dritten Menschen, der seinen Zentner Silber einfach vergräbt? Bei dem hat das ja nicht geklappt mit der Verdopplung. Warum eigentlich nicht? Ich lese die beiden Verse nochmal hier aus meiner augenschonenden Bibel vor. Da trat auch herzu, der einen Zentner empfangen hatte und sprach, Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist, du erntest, wo du nicht gesät hast, du sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast, und ich fürchtete mich und ging hin und verbarg deinen Zentner in der Erde, siehe, hier hast du das Deine wieder. Schade. Ich glaube nicht, dass es der Fehler dieses dritten Menschen war, dass er kein Risiko eingeht. Manche Menschen mögen das Risiko, manche nicht. Sein Fehler ist auch nicht, dass er seinem Herrn das Silber unbeschadet wiedergibt. Und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass auch die Tatsache, dass er nichts dazu gewonnen hat, nicht das größte Problem ist. Sein Problem ist, dass er den Anteil Gottes leugnet. Er sagt, Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist, du erntest, wo du nicht gesät hast und du sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Und das ist falsch. Es ist am Ende vielleicht sogar gottlos. Und diese Erwartungslosigkeit, dieses Nichts-mehr-wollen von Gott, das macht das Leben nicht besser. Jesus spricht hier von der äußersten Finsternis, in die dieser Mensch jetzt gerät. Weil er sich dem Licht Gottes eben nicht mehr aussetzt, wird es vielleicht dunkel. Und am Ende verliert er tatsächlich alles. Aber das ist nicht der Plan Jesu mit uns. Er hat etwas viel Besseres mit uns vor. Und das sagt er zwei Verse vorher. Er sagt, recht so, du treuer Knecht, du bist über wenigen treu gewesen, ich will dich über viel setzen, geh hinein zu deines Herrn Freude. Für mich heißt das, ich darf mit dem Kapital Gottes wuchern. Wir dürfen es einsetzen, wir dürfen es herausgeben, wir dürfen es herausleben, so wie diese Jünger die 5 Brote und 2 Fische immer wieder neu herausgegeben haben. So dürfen auch wir mit dem, was wir in unseren Silbersäcken so finden, spendabel umgehen. Weil unser Herr und unser Heiland seinen Segen dazugeben will. Und das gilt bestimmt nicht bloß für die Gemeindearbeit. Gottes Möglichkeiten reichen weiter. Sie reichen in unseren ganz normalen Alltag, auch den können wir Gott immer wieder hinlegen. Sie reichen mit Sicherheit auch hinein in unsere Ehe, wenn wir das wollen. Und Gottes Möglichkeiten gehen sogar über diese Welt hinaus. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Das ist nicht nur ein Bild für diesen Gottesdienst. Es ist auch ein wunderbarer Ausblick auf Gottes neue Welt, von der die Bibel spricht und die wir auch sehen sollen. Darum will ich Gottes Anteil nicht ausschließen, sondern immer wieder neu erbitten für das, was gerade anliegt. Denn er hat uns begründet, er hat uns begabt und er hat etwas mit uns vor, selbst wenn man schon 50 ist. Amen.